Ich hoffe wirklich, dass die Offenheit, Neues zu tun, die Offenheit für Innovation, die Neugierde einfach nicht stoppt, ja, dass da, ob das bei uns intern im Team, dass da die Bereitschaft und das Wollen, hier auch sich ständig weiterentwickeln und innovativ dran zu bleiben, bestehen bleibt, aber auch bei all denjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten können, dass da einfach das nicht stoppt.
Zwei Gründerinnen einer AI-getriebenen Nachhaltigkeitslösung für die Fashionbranche. Kein Wunder, dass ihre Firma zum Startup des Jahres 2023 wurde. Die beiden Weltenbummlerinnen haben international studiert und gearbeitet. Im Rahmen ihres Universitätsaustauschprogrammes trafen sie sich in London. Da starteten sie gleich mit ihrer ersten Fashion-Brand für Female Businesswear und stellen dafür von Design über Produktion bis hin zu Sales alles selbst auf die Beine. Klar, trifft sie, worunter die ganze Branche leidet, unendlich viele Retouren. Und die drücken die Marge. Jetzt analysieren die BWLerin und die Masterabsolventin in Data-Driven Ecometrics die Lage und identifizieren die mangelnde Passform der Kleidung als häufigsten Retourengrund. Die existierenden Lösungen überzeugten sie nicht. Also klar. Ein eigenentwickelter Sizing-Algorithm muss her. Dies war die Geburtsstunde von Size. Dass die beiden die Herausforderung lieben, ist offensichtlich. So wundert es keinen, dass Svenja auf Profiniveau Tennis gespielt hat und Marita gerade für ihren Triathlon trainiert.
Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
Begrüßt mit mir Marita Sanchez de la Serra und Svenja Tegtmeier, Gründerinnen von Size. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo, freut mich sehr.
Und jetzt ist es heute tatsächlich so, dass die Svenja terminlich verhindert ist. Also Marita, wir gehen voll rein und managen das zu zweit.
Wir machen das heute mal zu zweit, genauso lässt sich entschuldigen.
Jetzt ist es ja so, dass wir die Auswirkungen dieser Fast Fashion immer mehr spüren. Also es wird uns bewusster und auch unsere Einstellung hat sich dazu geändert. Und auch wenn man die Retouren dann packt, weil man sich mal wieder drei Größen bestellt hat, denkt man ja schon so, ganz ideal war das ja jetzt nicht. Wie kann man denn jetzt mit datengetriebenen Modellen Impact bewirken?
Ja, also ich glaube, das ist auch sehr die zentrale Frage, worum es bei uns geht, ne? Also so wirklich ein bisschen mit dem Status quo unzufrieden sein. Ich weiß nicht, auch jetzt gerade die Woche war sie auch wieder groß in den Medien, dass halt in unterschiedlichen Ländern Thema Fast Fashion und die Praxen einfach auch so nicht mehr länger akzeptiert werden. Und Retouren ist da halt eben ein Riesengrund. Und was wir für uns gesehen haben bei Size, ist, dass eine Industrie, die wird dem einen oder anderen da draußen oder der einen oder anderen da draußen wahrscheinlich auch mal so näher oder nicht so nahe gehen, aber es ist eine relativ analoge und weniger datengetriebene Industrie, obwohl sie so groß ist, obwohl sie doch so ja, fundamental uns eigentlich tagtäglich betrifft und ja, verhältnismäßig relativ wenig Datenansatz stattfindet, ja, gerade um große Probleme zu lösen. Und natürlich gab es, würde ich sagen, gerade in den letzten Jahren da relativ viele Ansätze, aber was wir sehen, ist ja einfach das Riesenpotenzial, was hier einfach ein Umdenken und eine Datenverfügbarkeit, die vielleicht noch analog ist, aber die digitalisiert werden kann, um die einfach besser einzusetzen. Und ich glaube, da an der Stelle, ja, Fast Fashion oder nicht, ja, ich glaube, was Fast Fashion Modelle immerhin mitbringen, das muss man an der Stelle halt schon auch mit sagen, das ist halt so fast so ein zweischneidiges Schwert, finde ich schon, weil was die machen, ist arbeiten mit Daten. Also das ist schon mal so ein großer Unterschied, wo sich halt viele mal anhalten können. Und ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass halt auch wirklich dieses Umweltbewusstsein und dieses Potenzial, was man positiv darauf als Impact noch einzahlen kann und nicht nur ja noch mehr produzieren und noch mehr und noch größer und noch schneller, sondern das halt auch wirklich mit dem bis zum gewissen Grad auch Nachhaltigkeitsgedanken umzusetzen. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial da, dass betrifft alle von Fast Fashion bis ja mit Market und Luxury, die da sich noch einfach besser aufstellen können. Und dafür sind wir da und daraufhin zielt auch unsere Vision mit Size letztendlich ab, um wirklich Impact betreiben zu können.
Absolut. Und ihr arbeitet ja durch die gesamte Supply Chain durch. Ihr fangt vorne an und zieht die Daten bis ganz ans Ende und wirkt dann auch in die anderen Produktionsbereiche rein. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Jetzt ist es ja so, dass du das kurz angesprochen hast. So ein bisschen digital sind die ja schon, gell? Weil, also, ich kann mich da sehr gut ertappen, wie viel ich online shoppen gehe. Also, meine Daten habt ihr sicherlich. Das heißt, ganz vorne beginnt ja die User Journey schon digital und das hilft euch ja schon enorm, dass ihr da mal einen Ansatzpunkt habt. Und jetzt ist sozusagen die Frage, wie kann ich denn diese Daten von da vorne bis in die Produktion, bis hin in die Neukreation der zukünftigen Labelarbeit reinbringen?
Ja, ich finde, das ist auch voll die spannende Frage, weil wenn man sich das mal so überlegt, so ein bisschen diesen Schritt, ja, also wir kennen es alle, wie du gerade sagst, so man shoppt online, man macht das vielleicht auch gar nicht so ungern, aber man lässt sich da mal inspirieren, sitzt irgendwo ja im Zug und dann geht's halt relativ flott, dass man schon mal was bestellt hat, ja. Aber wenn wir es uns mal ganz sachlich durchdenken würden, ja, dann ist so dieses Thema Online-Fashion-Einkauf ist halt super ineffizient aufgestellt in Wahrheit, ja, weil es ist in Wahrheit nichts anderes passiert mit dem, sag ich mal, mit dem Aufkommnis in den vergangenen Jahrzehnten Online-Handel, ja, hat sich halt Fashion auch nicht unterkriegen lassen. So, und dann das, was aber mit Electronics und Büchern und so weiter vielleicht noch ein bisschen leichter funktioniert. Wenn wir uns mal überlegen, Fashion ist ein höchst komplexes Produkt, ja, in Wahrheit. Es muss uns passen, es muss uns gefallen, es muss uns gut irgendwie sich anfühlen. Und das sind alles auch Aspekte, die man ja online sehr, sehr schwer transportieren kann. Ja. Und daher, wenn man mit diesem Gedanken mal mitgeht, dann glaube ich, versteht man auch viel schneller, wenn man in der Industrie ganz weit gesprochen, vielleicht auch ganz spannend, so gerade so im Dachraum ist es halt über 50% an Retourenquoten, die wir im Fashion haben im Vergleich dazu. Andere Industrien sind da so eher so ja um die 10%, wenn es überhaupt so hoch ist. Ja, also wirklich ein massiver Treiber. Und dann davon gesehen ist nochmal mit Abstand der größte Hebel Größen. Ja, also da sind wir bis zum Teil auch 60-70% anteilig dann davon. Ja, also wie gesagt, also rein vom Volumen her mal schon ein riesengroßer Hebel, den man sich anschauen müsste. Ja, und jetzt sagst du schon so, ja, naja gut, dann hatten wir ja schon mal einige Daten. Und das ist richtig. Und ich glaube, auch da gibt's halt super viele Spannende. So in dieser, ja, wenn man im Online-Shop ist, da gibt's ganz lustige Sachen, die man da veranstalten kann mit den Endkunden. Und man weiß, dass das Endkunde vielleicht auch ganz zu schätzen, wenn es noch schneller geht und wenn es noch einfacher geht. Ja, aber dieses Thema Größe und Fit, ja, das haben wir uns wirklich strukturell angesehen. Sven und ich hatten ja auch unsere eigene Brand. Und das ist wirklich so eine kleine Blackbox noch. Ja, also es ist wirklich so ein Phänomen. In den letzten 10 Jahren sind auch unterschiedliche Lösungen aufgeploppt. Und die haben, wie du sagst, auch so ein bisschen versucht, anhand von reinem Kundenverhalten und Daten hier schon ein Stück weit anzusetzen. Aber, und das ist das, was wir uns angesehen haben, so, es hat halt nichts verändert. Es wird weder Retouren noch vielleicht noch ein bisschen so ein Conversion Impact. Also das hilft auch. Und das ist auch ganz spannend. Conversion in Fashion E-Commerce ist ja auch eine eher am unteren Ende angesiedelte mit so 1,5-2% im Vergleich zu den anderen Industrien, wo wir dann auch schon noch so ein ja höhere einstellige, zweistellige Prozentbereiche sehen. Ja, und ich glaube, da ist es halt, Fashion E-Commerce hat so ein bisschen das Worst of Both Worlds, könnte man fast schon sagen, wenn es um Retouren und Conversions geht. Ja. Und natürlich kann man da sehr viel schon mit Daten arbeiten, Kundendaten und so weiter. Und was wir aber sehen, wie vorher eingangs gesagt, Retouren plus dieses Sizing-Hebel, der so groß ist, haben wir uns begonnen, struktureller anzusehen. Und in deinem Eingangsstatement hast du ja auch gemeint, so ja, wir schauen uns das wirklich in der gesamten Value Chain an, weil Sizing und Fit aus unserer Sicht nicht was ist, liegt nicht dran, ob wir am Ende eine M und eine L bestellen, weil wenn beides nicht passt, liegt es nicht mehr an unserer Auswahl. Und das ist, was wir als strukturelle Probleme betitulieren, ja, wo wir wirklich uns ansehen wollen, wie können denn Brands tatsächlich besser produzieren, besser passende Produkte kreieren, dass sie auch ihrer tatsächlichen Zielgruppe passen. Ja, und das ist was, was in der Vergangenheit zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt ist, der, wenn man jetzt einfach in den Store gegangen ist und in der Umkleide war, das sind Daten, die wurden natürlich nie erhoben. Und das ist jetzt aber eine Möglichkeit, um wirklich zu verstehen, wie sieht denn meine tatsächliche Zielgruppe tatsächlich aus, ja. Und das aber auf einen wirklichen, ja, auf, sag ich mal, ein massenfertig, massentaugliches Produkt. Also wir sind jetzt nicht, dass wir wieder abmessen und bei der Schneiderin sitzen oder beim Schneider, sondern dass wir da wirklich das massentauglich und produktionstauglich machen. Und wie gesagt, Sizing geht ans Produkt, an die Design zurück, geht dann natürlich oder hat natürlich Datenpunkte in der Qualitätskontrolle, in der Produktion, dann natürlich, wenn es im Warehousing ist, in den Logistikbereichen bis hin zum Endkunden dann. Das sind all die Aspekte, wo wir unterschiedliche Daten-Add-Punkte sammeln könnten. Jetzt starten wir eben gerade mit dem Produkt und matchen das mit dem Endkunden und hier einfach, ja, am Ende des Tages jedem genau das passendste Produkt, ja, anbieten zu können und dann auch Brands im Ende eigentlich nur noch mal das produzieren, was auch ihren Kunden passen wird und was gekauft wird.
Ganz genau. Also dieses wirklich zielführende Shopping. Ich weiß, was die Brand mir bietet und ich weiß, dass es mir passt. Und wenn wir da hinkommen, dann gehen die Retouren zurück, dann ist aber auch das, was weggeworfen wird, weil was hängt dann hinten an den Retouren dran? Es ist ja nicht nur, dass wir das Paket zurückschicken und dann gucken, ob sie es jemand anderem andrehen können, dem es passt, sondern genau. Wie viele davon werden ja weggeschmissen? Das ist ja eine Überproduktion, das sind Ressourcen, die das kostet. Und das ist ein Thema, wo wir uns ganz, du hast es strukturell genannt, aber auch ganzheitlich anschauen müssen. Und ihr habt jetzt vorne gesagt, dass ihr begonnen habt, aber euer Produkt und die Daten, die wir brauchen, wird ja weitergehen. Wie entscheidend ist denn bei euch die kontinuierliche Innovation? Und wie lässt sich denn das in dieser Traditionsbranche umsetzen?
Ja, das sind so zwei Elemente von einer ganz spannenden, ja, Frage, würde ich sagen. Ja, wie du richtig sagst, es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die notwendig ist. Hier aber auch Offenheit. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Thema, dieses Offenheit und offen für Neues und diese Neugier, um einfach Dinge anders mal zu machen. Ja, ich glaube, ich komme jetzt gerade letzte Woche von einer sehr, sehr spannenden, ja, Konferenz, wo es wirklich um Produktinnovation geht. Und da ist es super spannend zu sehen, welche Möglichkeiten, ob das jetzt über 3D-Design und halt einfach auch hier nachhaltiger, effizienter, schneller, besser nochmal designen, in den ganzen Prozess reinzusteigen. Und das ist schön zu sehen, wie offen oder dass da schon Offenheit existiert und schon ein Stück weit da ist. Wenn man das jetzt ins große Ganze vielleicht heben würde, im Vergleich wieder so andere Industrien, würde ich sagen, ist da noch relativ viel Luft nach oben. Ja. Und ich finde aber auf der anderen Seite schön zu sehen, dass es eben diese ersten Schritte sind, dass da das Bewusstsein auch reingekommen ist, dass man was machen muss. Ich glaube, es ist noch nicht bei allen gleich wichtig angekommen. Ja. Ich glaube auch, das ist ein Prozess, der dauern wird und noch weiter andauern muss. Ich glaube, was einfach nur wichtig ist, auch so von Einstellung der Organisation und Aufbau der Organisation, dass das mitgegeben wird, dass diese kontinuierliche, ja, Drang und auch das Wollen, hier neue Sachen einzupflegen und mal ein bisschen anders zu machen, als man es vielleicht bisher gemacht hat, dass da die Offenheit da ist und die Neugier bis zu einem gewissen Grad, weil sonst funktioniert es nicht. Also ich glaube, sonst, ja, haben wir alle so ein bisschen, ja, ist eh immer ganz nett und es sind solche, die Buzzwords, die überall sind, aber man muss das Ganze halt auch leben. Und wir waren auch auf so einem Panel letzte Woche und das war auch eine interessante Frage, die in eine ähnliche Richtung ging, wo wir dann Svenja an der Stelle noch gesagt hat, dass oder sogar fast drastischer formuliert, so wenn man nicht innovativ ist und wenn man da nicht teilnehmen möchte, ob das jetzt an KI oder ganz generell datengetriebenen Modellen ist, muss man halt auch wirklich darauf aufpassen, dass man auf der Strecke bleibt. Ne? Und ich glaube, gerade, man liest täglich die Zeitschriften und die Headlines, also zumindest die ich vermehrt natürlich auch lese und zugespielt bekomme, wie vielen es auch tatsächlich einfach gerade nicht gut geht. Ja? Ja. Mhm. Und das ist halt nochmal so ein Punkt, wo man mehrmals oder wiederholt bestätigt bekommt, dass wenn man nicht dran bleibt und wenn man sich nicht neu erfindet und versucht, Dinge zu verändern, dass man da, ja, Gefahr läuft, dann auch einfach nicht mehr, also man muss relevant bleiben, ja, man muss sich selbst neu erfinden, um da relevant zu bleiben, und dazu kommen Themen wie, ja, Digitalisation und Data-Driven Approaches, um hier einfach nochmal besser aufgestellt, effizienter aufgestellt zu sein, dass letztlich dann, ja, Produkte besser kreiert werden, nicht überproduziert werden und ja, dann auch da direkt eigentlich auf die Margen einzahlen würde. Ja.
Absolut. Du hast es angesprochen, dass wir gerade sozioökonomisch in einer schwierigen Situation sind. Und das spiegelt sich natürlich auch in unserem Konsumverhalten wider.
Ja.
Und klar, da wird einfach weniger gekauft und damit wird der Margendruck so groß, dass man mit klassischen Effizienzmaßnahmen, die man bisher so betrieben hat, einfach nicht mehr die Kurve kriegt. Und dann braucht es was Neues. Und da muss es eben genau da reingehen, was du beschrieben hast. Und wer da nicht mitgeht, der wird halt am Ende dann, genau, nicht der Gewinner sein.
Ja, das ist schön formuliert.
Genau. Und trotzdem stelle ich es mir gar nicht so leicht vor. Ich meine, dass ihr bei Marketing dort offene Türen einlauft, ist ja vollkommen klar. Die kennen das. Selbst bei Accounting glaube ich inzwischen, okay, ich erkenne, wir müssen andere Hebel für Effizienz und Daten generieren. Das klappt wahrscheinlich auch noch. Aber wenn ich mir jetzt so stereotyp den Designer vorstelle, wenn wir zu dem jetzt sagen, hallo, du darfst jetzt nicht mehr so kreativ in deinem Kopf sein, du musst es mal an einem 3D-Model vorher skizzieren und gucken, ob dieses 3D-Model auch genau deine Zielgruppe trifft an Frau oder Mann, die du da bedienst, könnte ich mir vorstellen, dass da das ein oder andere emotionale Eruption entsteht.
Es kommt drauf an, tatsächlich. Also ich habe schon sehr viele kennengelernt, die das super offen sind. Also wie gesagt, auch gerade die, die dann natürlich sowieso schon so ein bisschen auf dem Dampfer sind, bei denen kommt das enorm gut an. Also das ist dann auch wirklich schön zu sehen, diese Leidenschaft und Bereitschaft, das noch besser zu machen und noch mehr datengetriebenen Ansatz zu bekommen. Eins von den klassischen Beispielen ist so, auch wissen zu wollen, gerade bei unseren, ja, bei so globalen Playern, so, ja, na gut, mir ist klar, meine Zielgruppe sieht in unterschiedlichen Regionen anders aus. Ich möchte wissen, wie kann ich die noch besser abholen? Wie kann ich dann noch besser für die designen? Und dann, es bleibt ja nicht am Design dann hängen, sondern auch, wie kann ich das vielleicht noch in einen Produktionsprozess? Ja, und auch da, also das immer wieder bei der gesamten Wertschöpfungskette, wo das so wichtig ist, das zu verknüpfen, weil man da, und ich sage es jetzt einmal ganz salopp eigentlich, auch eingehend so in unserer vorigen Diskussion, so viel Potenzial aktuell möglicherweise noch liegen lässt, ja, wo relativ viele Quick Wins auch drinnen sein können. Ich glaube, das ist auch ganz spannend so zu sehen. Aber wie dem auch sei, um auf die Designer zurückzukommen, da gibt es dann natürlich, glaube ich, eher so Kategorien, sage ich mal. Ich glaube, gerade so im Luxussegment ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wo dann dieser Kreativprozess noch viel, viel dominanter ist, ja, wo es da viel mehr um das Stilelement des Ganzen geht, als es dann vielleicht in anderen Kategorien, wenn wir so unsere Heritage Lifestyle Segmente gehen, Sportsegment gehen. Genau, also ich glaube, da ist dann schon die Offenheit so etwas mehr da. Es ist mehr der Prozess. Und wie vorhin gesagt, es gibt dieser Prozess und die Offenheit, auch diese Daten einspielen zu wollen, zu interpretieren wollen und nicht nur wollen, sondern das auch zu können. Ich glaube, das ist nämlich noch der nächste Schritt, so dieses Skills Gap, der dann möglicherweise auch besteht für jemanden, der sagt, naja, ich habe das jetzt 30 Jahre so gemacht, ich weiß nicht, ob ich jetzt das noch lernen möchte oder mir ansehen möchte. Ich glaube, das ist eher so dieser Punkt, dass man, und ich komme zurück auf meine Neugier und das Offensein für was anderes und bereit sind, das auch lernen zu wollen, damit man da nochmal weiterkommt. Aber ja, also ich glaube, es gibt beide Lager in der Diskussion, die denen es schwerer fällt, denen, die sehr offen dafür sind, was sehr schön ist und sehr interessant zu beobachten ist. Aber ja, bis man da hinkommt, das ist nochmal, also eine ganz andere Unterhaltung. Also ist, wie du vorher gesagt hast, also wahrscheinlich so mit den E-Com-Teams ist die Unterhaltung schon mal sehr, sehr flott und sehr, naja, man sieht sie auch direkt, ne? Du hast das auch gesagt, in der G&V von finanzieller Perspektive. Und dann zum nächsten Schritt, und das ist eben auch so, wie wir unsere Zusammenarbeit immer mit unseren Brandpartners angehen, ist uns ganz wichtig, diese Unterhaltung aufzumachen, diese Diskussion zwischen den, ich nenne es jetzt mal salopp, Sales und Produktteams, ne, dass das wirklich Hand in Hand geht, damit ja der eine und die andere jeweils immer auch wissen, worum es eigentlich geht. Und das ist sehr schön zu sehen, dass wir da auf jeden Fall schon die ersten Schritte und die Offenheit, ja, zumindest in die Richtung gehen zu wollen und die Unterhaltungen führen zu wollen, beobachten können.
Das ist sehr cool, ja. Also das eint dich tatsächlich, dass mit allen Startups, mit denen ich spreche, die mit Daten und Algorithmen arbeiten, haben auf der anderen Seite die Notwendigkeit, dass dort ein Wissenstransfer stattfindet. Dass man eben da auf Augenhöhe miteinander sprechen kann, dass auch die vollen Potenziale verstanden werden und die das dann wiederum in ihre Unternehmen tragen können, dass man da wirklich auf Augenhöhe miteinander spricht. Das ist ein großes Bedürfnis.
Ja. ist echt auch nicht leicht, muss man sagen. Also das ist auch, ja, weil die Frage ist dann, also vielleicht noch, das ist auch ganz oft die Frage, wie tief geht man dann in die Daten, in den Algorithmus tatsächlich rein, um zu zeigen, um zu verstehen, so ja, das kann das, ja. Und das ist dann auch immer so ein Trust-Element bis zu einem gewissen Grad, was man da dann auch nochmal ja gemeinsam erarbeiten und diskutieren muss. Ist auch ein sehr spannendes Unterfangen, sage ich mal, aber ja, geht genau in diese Richtung.
Absolut. Und ich meine, ChatGPT ist da wahrscheinlich Fluch und Segen gleichermaßen, weil die ChatGPT nutzen und sagen, hey, das funktioniert super. Die sagen, klar, funktioniert euer Algorithmus, und die ChatGPT noch nicht so richtig gut bedienen können, und dann kommt halt auch nicht so ein tolles Ergebnis raus, weil es ist ja oft die Frage, wie stellt man die Frage dort?
Ja.
Die fühlen sich dann eher bestätigt, gell? Was wäre denn so, wenn ich jetzt auch Gründerin bin oder in einem Unternehmen als Führungskraft arbeite, so ein Praxistipp von dir, wo du sagst, hier, damit kann man mal starten, wenn man sich mit Algorithmen und datengetriebenen Analysen beschäftigen möchte.
Ja, also ich glaube, so ein erster Punkt, der mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall mal nicht davor wegscheuen. Ja, also sich dem auf jeden Fall stellen wollen. Das klingt doch alles immer auf den ersten Blick möglicherweise komplexer und komplizierter, als es dann möglicherweise letztlich auch ist. Ja, und da einfach auch an das gesamtgroße, das Potenzial, was damit verbunden ist, zu denken und an dem festzuhalten und sich da wirklich so ein bisschen reinzufuchsen und ja, wie gesagt, nicht davor wegzuscheuen und zu denken, ach, das geht dann ja nur, wenn ich das und das habe und das schaffe ich nicht und wie auch immer. Ich glaube, ähnlich wie es uns ging, wir haben auch einfach mal gestartet. Wir haben ja das zuerst für unsere eigene Brand in-house mit existierenden Daten, mit Beispielen, die uns eben vorgelegen sind, versucht auf einer kleinen Skala und dann natürlich versucht auch da, wenn es jetzt gerade um das Thema Datengrundlage, das ist ja gerade KI-seitig immer ein Thema, oder KI noch, also Machine Learning-seitig. Ja? Also du musst halt immer, was ist überhaupt meine Datenbasis? Auch da haben wir kreative Wege versucht zu finden, ob das jetzt über ja einfach mal öffentlich zugängliche Datensätze sind, bis hin so, dass man dann sich natürlich strategische Partnerschaften sucht, um an das zu kommen. Ja, aber das ist ein iterativer Prozess. Man muss einfach mal starten, um mal so erste Antworten zu bekommen, um die Hypothesen, die man sich aufgestellt hat, bis zu einem gewissen Grad versuchen zu validieren, und dann die Limitationen natürlich. Das ist jetzt ein sehr akademischer Ansatz, aber so wirklich auch zu verstehen, was sind meine Limitationen und wie kann ich die dann eben durch weitere Recherchearbeit oder weitere Redefinition von meiner Hypothese vielleicht ja dann zum gewollten Ergebnis kommen, ja, oder vielleicht auch nicht, ja, aber das ist ja genau der wichtige Aspekt in dem Ganzen, dass man ja seine Hypothese aufstellen versucht, die bis zu einem gewissen Grad zu belegen. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach mal zu starten. Und wenn man es vielleicht auch selbst nicht weiß, entweder sich mit den Leuten austauscht, die man glaubt, dass sie es besser wissen, dass man da sich Input holen kann, oder halt auch einfach, ja, es gibt so viele tolle Ressourcen, wo man sich auch einfach mal flott einlesen könnte, um mal so ein bisschen ein High-Level-Verständnis zu bekommen, um dann natürlich die Sachen auch besser einschätzen zu können. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, also dass das dann so Hand in Hand geht. Genau, das wäre jetzt vielleicht so ein sehr pragmatischer Ansatz zu der Frage.
Genau, und ich denke tatsächlich, dass es wichtig ist, dass man sich bewusst macht, wie viel es schon gibt, dass man diese Scheu verliert, das, was du gesagt hast, dass man alles von Scratch aufbauen muss, dass es so kompliziert und komplex ist. Vielleicht ist es das gar nicht. Sich wirklich im Ökosystem umzuhören, was ist schon vorhanden, worauf kann ich aufbauen, was kann ich nutzen, und sich dann eben auch mit den verschiedenen Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, und da gibt es ganz viele da draußen, sich mit denen vertraut macht und die dann für seine Zwecke umstellt.
Absolut, absolut, ja. Und wenn es noch nicht gibt, na dann, gratuliere, dann hat man ja was ganz Tolles entdeckt.
Dann sofort ein Patent anmelden. Ganz genau. Als weibliche Investoren habe ich ja mit großer Freude in euch investiert. Und was mich damals überzeugt hat, ist, dass ihr ganzheitlich drauf geschaut habt, dass ihr diesen gesamten Lifecycle betrachtet habt und dann durch die gesamte Value Chain eben durchwirken möchte. Da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Lass uns mal auf diesen Aspekt fokussieren. Wie wichtig ist euch denn die Nachhaltigkeit in der Gründung? Also wie motiviert euch das?
Ja, also ich glaube, merkst auch schon so aus der Leidenschaft, wie wir an die Themen rangehen, natürlich enorm wichtig. Also in der Zusammenarbeit, wenn du und ich arbeiten jetzt ja auch schon viele Jahre, muss ich sagen, an der Stelle zusammen. Und was uns immer vereint hat, ist eben die Leidenschaft, da wirklich einen Impact zu liefern, ja. Und nicht nur durch, wie du sagst, so oberflächliche, Make-up-Sachen, also sage ich jetzt mal als Analogie dazu, Dinge zu kaschieren, wie das halt vielleicht auch andere Lösungen gemacht haben, sondern für uns war es wirklich fundamental, was zu verändern können, um hier eine komplette Industrie dabei zu helfen, umzudenken, anders zu produzieren, anders Prozesse zu gestalten, weil wir halt gerade, also Fashion ist halt, man kann es keine kleine Industrie, also es sind ja Milliarden, die da jährlich Billionen, also wirklich Trillionen, so, die da jährlich bewegt werden, muss man eigentlich sagen. Und auf der anderen Seite der damit verbundene Impact. Ja, also ich glaube, wie gesagt, jetzt gerade die Woche wieder so präsent, das Thema, dass man, was macht man eigentlich wirklich mit Fashion Waste und Überproduktion und dass man da accountable gehalten wird. Ich glaube, es ist einfach, wirklich keine Zeit mehr da, dass wir Dinge irgendwo hinschippern in irgendwelche Wüsten, umweltverschmutzend sind, auch von der, es gibt in Fashion halt so viele Ansätze, aber das ist halt einer dieser großen Hebel, wo man einerseits auf der Brand-Seite sehr, sehr viel machen kann, andererseits natürlich auch wir direkt als Endkonsument, wie wir uns alle selbst reinversetzen können. Auch, das war gesagt, keiner, glaube ich, liebt es, hin und her zur Post zu rennen, ja. Das heißt, auch da so ein Stück weit dazu beitragen zu können, was halt auch, glaube ich, nicht unwesentlich ist. Also für uns Nachhaltigkeit, riesengroßes Thema. Es ist auch immer was wir als zentralen Stern oder zentralen Pillar, sage ich mal, in unsere Werte mit aufnehmen. Und auch immer was wir mit in unsere Unterhaltungen mit jedem Brandpartner, mit dem wir arbeiten, reinnehmen. Und schön zu sehen, dass das natürlich auch bis zum gewissen Grad auch immer bei denen auf der Agenda steht, ja.
Genau. Wir fangen jetzt nicht über Greenwashing an zu sprechen. Nee. Aber es ist so toll, dass ihr wirklich ganzheitlich und fundamental darüber nachdenkt, wie man die Fashion-Branche nachhaltiger gestalten kann, und zwar von vorne bis hinten. Das ist wunderbar zu sehen, weil ich als Endkunde möchte weiterhin gern ein bisschen shoppen. Ich gebe zu, dass mir das Spaß macht. Und wenn ich das mit einem richtig guten Gewissen tun kann, umso lieber. Liebe Marita, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen. Es ist wunderbar, diese Insights zu kennen und sich mit dir auszutauschen. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft?
Mein Wunsch für die Zukunft? Ach, neben Weltfrieden.
Wunsch is granted, you get a second one.
Ich glaube so, was ich auch jetzt gerade in den letzten 20, 25 Minuten, die wir schon sprechen dürfen, immer wieder mal so ein bisschen betont habe. Ich hoffe wirklich, dass die Offenheit, Neues zu tun, die Offenheit für Innovation, die Neugierde einfach nicht stoppt, ja, dass da, ob das bei uns intern im Team, dass da die Bereitschaft und das Wollen hier auch sich ständig weiterentwickeln und innovativ dran zu bleiben, bestehen bleibt, aber auch bei all denjenigen, mit denen wir zusammenarbeiten können, dass da einfach das nicht stoppt. Und ich würde sagen, das wäre mein Wunsch, dass wir uns alle weiterentwickeln.
Ein wunderbarer Wunsch. Offenheit, Weiterentwicklung, damit wir als Gesellschaft global nachhaltiger sind. Und ich glaube, dass das auch zum Weltfrieden beiträgt, weil wenn wir angucken, was da schieflaufen kann, was schon schiefgelaufen ist, und wenn wir den Tipping Point erreichen, wie sich das wirklich auf große Bevölkerungsteile auswirken kann, da müssen wir jetzt aktiv werden und da müssen wir und wollen wir offen sein. Also ich hoffe, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ich wünsche es mir auch. Und liebe Zuhörerinnen, wenn ihr sagt, hey, das sind coole Role Models, die wir hier bei Femture hören, das finde ich gut, das möchte ich unterstützen, dann hinterlasst gerne Sternchen, schreibt gerne eine Rezension, das ist die Währung des Algorithmus, wir reden hier viel über Daten. Genau, damit wird nicht nur diese Folge hochgespült, sondern alle Frauen, denen wir hier Sichtbarkeit geben, bekommen eine gute Möglichkeit, sich hier darzustellen. Genau, also hinterlasst gerne ein Like, in den nächsten 2 Wochen geht's weiter, ich freue mich auf euch. Liebe Marita, herzlichen Dank.
Ich danke dir.